Guten Morgen. Ja, die Jugend heute ist unterwegs, sind die Reihen etwas gelichtet, aber schön, dass wir trotzdem zusammenkommen können unter Gottes Wort. Wir werden heute fortfahren in der Predigtreihe zum 2. Timotheusbrief und ich habe einen Titel gewählt. Letztes Jahr hat es sich ergeben, dass ich in Chemnitz war und da kam ein Demonstrationszug vorbeigelaufen und die riefen da Widerstand, Widerstand, Widerstand. Und deswegen habe ich das heute mal genannt, Widerstand in harten Zeiten. Widerstand in harten Zeiten, das ist etwas provokativ. Der Text in 2. Timotheus 3, Vers 1 bis 12. Kennt ihr diese beiden Männer? Polarforscher, ja. Polarforscher, der eine ist ein Norweger, Roald Amundsen, und der rechte, das ist ein Engländer, Robert Scott. Und die beiden haben sich hier ausgerüstet, um den Südpol zu erreichen. Der eine hat ja so Fell angezogen, wie das die Eskimos haben. Und der andere, der steht mehr auf Technik, der hat so Kunstgewebe, Baumwolle und so hat er sich einen Anzug machen lassen. Und die sind auf dem Weg zum Südpol. Der Weg ist eine Richtung 1300 Kilometer. 1300 Kilometer hin und zurück. Also zurück wieder 1300 Kilometer. Und sie waren die ersten Menschen, die dort unterwegs waren. Eine gute Vorbereitung hilft, so eine Herausforderung zu bestehen. Und wenn ich weiß, was auf mich zukommt, wenn ich eine Ahnung habe, was mich erwartet, dann könnte es sein, dass ich gelingen habe und ich scheitere. Und wenn ich aber das nicht so richtig weiß oder wenn ich mich täusche, die Situation falsch einschätze, dann kann das auch mal schief gehen. Und ja, was haben diese beiden nun zu erwarten? Also 1300 Kilometer, das gibt unterwegs kein Rewe und kein Edeka. Man muss also alles mitnehmen, was man dort essen will. Gibt auch keine Tankstelle. Notruf gab es auch nicht. Da konnte kein Flugzeug hinfliegen zu dieser Zeit. Also sie waren völlig allein auf sich gestellt, mussten mit Kälte rechnen, mit Schneesturm, mit Orientierungslosigkeit, so alles weiß, gleißende Sonne. Und ja, vor ihnen lag ein Gebirge, da mussten sie also durch den Schnee so 3000 Meter aufsteigen, durch so einen Gebirgszug durch. Und am Südpol, wenn ich das richtig gesehen habe, liegt auf 3000 Meter Höhe. Das ist auch von der Luft schon ein bisschen dünn. Wie können Sie das bestehen? Was kann man machen? Kann man jetzt schimpfen, meckern? Warum ist da kein Konsum? Hätte doch einer vielleicht da den Weg abstecken können. Das hätte ihnen nichts genutzt. Das Einzige, was ihnen nützt, ist, dass sie sich an die Voraussetzungen anpassen. Dass sie Vorsorge treffen, dass sie sich entsprechend verhalten und überlegen, wie können wir das bestehen. Das haben sie auf verschiedene Weise gemacht. Ach ja, da sieht man das, also 1000 Kilometer unten dieser Strich und die sind da im Süden, dort an der Rostsee, wo der große blaue Fleck ist, dort sind sie los, der Südpol in der Mitte und wieder zurück. So sieht es heute dort aus. Da waren also Leute, die haben diese Fähnchen gesteckt. Ne? Wenn man da Erste ist und da stecken keine Fähnchen, dann ist das schwieriger und nicht immer ist die Sicht so gut. Das kann auch sein, man sieht die Berge da hinten dicht, dann wird es schwieriger. Und hier seht ihr nochmal, wie sie unterwegs waren. Der Linke, der Amundsen, der hat also einen Schlitten, Hundeschlitten dabei gehabt und ich weiß nicht genau, 70 oder 100 Hunde, ausgesuchte Schlittenhunde hat er mitgehabt. Und er hatte ein Team mit, das waren trainierte Skiläufer, die seit Kindheit Ski gelaufen sind und haben das auch als Sport betrieben. die kannten sich gut aus. Und zu der Zeit ist man also querfeldein Ski gefahren. Die waren schon harte Kerle. Und rechts, der Scott, der hat das ein bisschen anders gemacht. Der war mit den Hunden nicht so begeistert. Der hat also Ponys mitgehabt. Und sibirische Ponys, die waren Kälte gewohnt. Und dann war er der Meinung, wir ziehen den Schlitten noch ein bisschen selber. Ja, und da haben sie sich selber vor den Schlitten gespannt. Skier hatten die meines Erachtens nicht dabei. Und ja, sie haben das auch Erkundungstouren gemacht, haben Depots angelegt und Markierungen gesetzt. Und am Ende waren beide am Pol. Das Bild unten rechts ist Amundsen am Nordpol, haben dort die Fahne aufgestellt, waren erfolgreich. Und Amundsen hat also, war der Erste, hat einen Brief hinterlassen für seinen Kollegen, der sollte dann diesen Brief mitnehmen und dem norwegischen König zukommen lassen. Und auch Amundsen, Scott hat diesen Platz erreicht. Und könnt ihr vielleicht nicht lesen, da oben, das ist der Platz heute. Da ist also dort eine Polarstation aufgebaut und dieses Schild. Ja, und dieses Schild sind zwei Aussprüche von Amundsen. Schreibt: So sind wir angekommen und es ist uns gelungen, am geografischen Südpol unsere Flagge aufzurichten. Und bei Scott klingt das schon ein bisschen anders. Der schreibt: Der Pol. Ja, schon, aber unter völlig anderen Umständen, als wir erwartet hatten. Er war nämlich nicht bloß Zweiter geworden, er wollte auch Erster sein, sondern an seiner Expedition ging es auch ziemlich schlecht. Die waren am Hungern, als sie dort unterwegs waren, und das ist bei so einer Kälte nicht gut. Zurück in die Heimat schaffte es nur Amundsen. Scott wurde zwar sehr geehrt, aber sie sind umgekommen auf dem Rückweg. Also Herausforderungen. Herausforderungen. Manche Herausforderungen kann man nicht ändern. Aber es ist gut, wenn man sie kennt und wenn man sich in guter Weise darauf einstellt. Und auch uns erwarten Herausforderungen. Dinge, die uns begegnen, die wir so nicht ändern können. Aber in der Bibel zeigt uns Gott, was auf uns zukommt. Und er möchte, dass wir Bescheid wissen. Und so kann man sich auch vorbereiten. Und so kann man auch schauen, wie man mit den Dingen umgeht. Und Paulus schreibt an die Epheser: Unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen Gewalten, gegen Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen und wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt. Die Frage ist, welche Bedingungen erwarten uns in dieser Zeit? Und wie können wir bestehen? Was brauchen wir für Ausrüstung? Also für diesen Kampf braucht man keine Fellstiefel und da braucht man auch keine Gletscherbrille. Und braucht man andere Ausrüstung. Ich möchte mal den Text lesen aus 2. Timotheus 3, Vers 1 bis 12, 1 bis 9. 2. Timotheus, Kapitel 3, Vers 1 bis 9. Dies aber wisse, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten eintreten werden. Dies aber wisse, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten eintreten werden, denn die Menschen werden selbstsüchtig sein, geldliebend, prahlerisch, hochmütig, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, Verleumder, unenthaltsam, grausam, das Gute nicht liebend, Verräter, unbesonnen, aufgeblasen, mehr das Vergnügen liebend als Gott. Die eine Form der Gottseligkeit haben, deren Kraft aber verleugnen. Und von diesen wende dich weg. Denn von diesen sind die, die sich in die Häuser schleichen und lose Frauen verführen, die mit Sünden beladen sind, von mancherlei Begierden getrieben werden, immer lernen und niemals zur Erkenntnis der Wahrheit kommen können. Auf diese Weise aber, wie Jannes und Jambres Mose widerstanden, so widerstehen auch sie der Wahrheit, Menschen verdorben in der Gesinnung, im Blick auf den Glauben unbewehrt. Sie werden aber nicht weiter vorwärts kommen, denn ihr Unverstand wird allen offenbar werden, wie es auch bei jenen der Fall war. Wir hatten das letzte Mal gelesen und gehört über Lehren, die nicht gut sind und die eingedämmt oder begrenzt werden müssen. Und hier sind es Handlungsweisen. Hier sind es Dinge, die sich eingeschlichen haben. Bräuche oder was so üblich ist. Ne? Und Dinge, die nicht gut sind. Ich habe gezählt und habe mich erstaunt. Das sind also wirklich 19 Positionen, die in dieser Liste stehen. 19 Positionen. Ich habe mal in dem nächsten das hier ein bisschen gegliedert. Die 19 Positionen sind ja erstmal noch weggelassen. Und wir haben also den Ausblick, ja, diese Warnung. Dies aber wisse, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten kommen werden. Gott möchte, dass wir das wissen. Und wir sollen informiert sein, der Timotheus und auch wir dürfen es lesen. Und nun, jetzt haben wir keine Ausrede mehr. Jetzt wissen wir es. Wie Amundsen, er wusste, dass es kalt wird. Wann ist denn das? Steht hier in den letzten Tagen. Wann sind die letzten Tage? Also nicht jetzt Donnerstag, Freitag und Sonnabend, sondern es sagt uns in der Bibel ja üblicherweise die Zeit, bevor unser Herr wiederkommt, bevor seine Gemeinde entrückt wird. Und nun kann man aber auch nicht sagen, die letzten Tage sind 42 Monate vor der Entrückung vielleicht. Das ist so ein wundersames Ding. In Markus steht ja zum Beispiel, da sagt der Herr, von jenem Tag aber oder der Stunde weiß niemand. Auch nicht die Engel im Himmel, auch nicht der Sohn, sondern nur der Vater. Also, wir sollen immer mit der Wiederkunft rechnen, wie auch Paulus und Timotheus das schon gemacht hat und die Christen das im Verlauf von 2000 Jahren gemacht haben und wie es Johannes gemacht hat. Johannes schreibt im ersten Johannesbrief, Kapitel 2, Vers 18, schreibt er, Kinder, es ist die letzte Stunde. Und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind jetzt auch viele Antichristen aufgetreten. Daher wissen wir, dass es die letzte Stunde ist. So schreibt der Johannes schon viele, viele, viele hundert Jahre zurück. Also jetzt und die Zeit, die vor uns liegt, um diese Zeit geht es. Und was ist es? Schwere Zeiten werden eintreten. Zeiten, die gefährlich sind, so schwer oder hart, schwer zu nehmen, wie dieses Wort hier steht, das taucht noch auf bei den Besessenen am See Genezareth, die der Herr geheilt hat. Die waren auch schwer. Ja, so ist es zu verstehen. Was tun wir nun? Was ist unsere Aufgabe, um nicht zu verhungern, dass es uns besser geht als dem Scott? Es steht eine Anweisung dort. Ja, von diesen wende dich weg. Wir haben gelesen, diese 19 Punkte. Von diesen wende dich weg. Ja, ich habe mich gefragt, wie geht das? Gehen wir jetzt ins Kloster oder so nach Patagonien, wo dann das kein Fernsehen mehr ist und keine Zeitung kommt und kein Kollege mir was sagt. Geht nicht. Oder vielleicht für einen Einzelnen oder so, aber ist nicht der Ausweg für uns. Ich denke, wir können es leben, indem wir uns nicht gemein machen damit, nicht dem anschließen oder abgrenzen davon. Oder dass wir wirklich dort eine Linie ziehen, einen Schluss, und bei uns ist anders als bei dem, was wir gerade gelesen haben. Warum? Es gibt Begründungen. Drei Begründungen habe ich hier aufgeschrieben oder habe ich gefunden im Text, weil nämlich dort die Verführung, die Leute verführt werden, ja, und weil sie der Wahrheit widerstehen, der Gesinnung verdorben sind und im Glauben unbewährt. Wir sollen uns ja bewähren im Glauben, und diese Dinge, diese 19 Positionen, das bringt vom Glauben weg. Das hilft nicht weiter, im Glauben, dem Herrn zu vertrauen. Und dann ist hier noch eine Vorhersage gemacht in Vers 9, nämlich, sie werden nicht vorwärts kommen, denn ihr Unverstand wird offenbar werden, wie es auch bei jenen der Fall war. Es scheint manchmal nicht so, ja, wenn wir so Prahlerei und was wir gelesen haben, hochmütig und so, dann denken wir manchmal, diesen Leuten gehört die Welt. So benehmt es sich. Aber Gottes Wort sagt, dass sie nicht weiter vorwärts kommen. Das wird eines Tages wird Schluss sein. Und dann ist besser, sich schon jetzt mal zurückzuhalten von den Leuten, die dem Untergang geweiht sind. Ne? Aufschneider, Angeber, Gewalttäter. Wende dich von denen weg, mach keine gemeinsame Sache. Auch wenn die Realität heute noch anders aussieht. Ja, das hier unten gehört zum nächsten Abschnitt. Das kann dann mein Nachfolger mal besprechen. Was sollen wir tun, um nicht zu verhungern? Und ich muss sagen, ich bin da nicht ganz am Ende angekommen, und da ist vielleicht auch noch was, da ist vielleicht manches noch offen und zu klären, und ich will nicht behaupten, dass ich das hier alles ausführen kann. Diese 19 Punkte. 19 Punkte. Selbstsüchtig heißt wirklich selbstliebend, geldliebend, prahlerisch, hochmütig, Lästerer, Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, Verleumder, unenthaltsam, grausam, das Gute nicht liebend, Verräter, unbesonnen, aufgeblasen, mehr das Vergnügen liebend als Gott, die eine Form der Gottseligkeit haben und deren Kraft aber verleugnen. Und ich muss gestehen, ich konnte mir in der Vorbereitung nicht vorstellen, jetzt hier diese 19 Punkte jetzt alle genau euch zu erklären, was da ist, weil ich glaube, da wäre uns ganz verdrießlich geworden und wir hätten doch nicht gewusst, was wir machen sollen, nur das, was wir nicht machen sollen. Und man sagt ja eigentlich, man soll das eigentlich nicht so in den Mittelpunkt stellen, was man nicht machen soll. Wenn man sagt, also, liebes Kind, da darf nicht genascht werden, dann lenkt man die Aufmerksamkeit erst dorthin, ne? Und vielleicht ist es dann gerade der Anlass. Aber ein bisschen verstehen müsste man es vielleicht trotzdem. Unversöhnlich. Lieblos. Lieblos, manche übersetzen ohne natürliche Liebe, also diese einfach natürliche Zuneigung, Empathie, das ist noch gar nicht so, diese Agape-Liebe, das ist einfach, ich helfe dir und du tust mir leid, ich mach was für dich, ich habe ein Empfinden für dich, das fehlt hier. Und hochmütig, Lästerer, dass einer viel mehr denkt von sich, als was er ist, dass er die anderen runtermacht, das Gute nicht liebend. Ein Ausleger sagte, ja, das ist einer, der sich nicht einsetzt, Gutes zu tun, vielleicht für seine Familie, für seine Stadt, der seiner Verantwortung, die er hat, einfach entflieht und wegläuft. Aufgeblasen, einer, der viel mehr von sich wirkt, Eindruck schindet, als was wirklich dahinter ist. Und der Rat des Paulus, von diesen wende dich weg. Von diesen wende dich weg. Um dem bisschen zu entwirren, ich habe mal versucht, zwei Gruppen zu bilden. Das hier ist das, also mit den Eigenschaften, wo die Liebe so ein bisschen, oder wo das Wort Liebe vorkommt, ne? Selbstsüchtig, selbstliebend, geldliebend, lieblos, das Gute nicht liebend. Ist ja so, also mir geht's so, die Mädchen möchten uns ja oft ermuntern zur Selbstsucht, ja, und zur Geldliebe und zur Zerstreuung. Ich denke, ein ganzer Teil kommt aus der Werbung, aber nicht nur, weil ich habe oft so, ja, kauf dir das, dann bist du glücklich. Und dann muss ich natürlich erst mal Geld haben. Und dann bin ich mit meinem Einkommen nicht glücklich, weil ich mir das dann nicht kaufen kann. Aber ich muss es kaufen, damit ich glücklich bin. Ja, und das ging vielleicht schon vor 89 los, denke ich, so über das Westfernsehen. Da war es vielleicht so ein Café, wo ich dann an der Brückenstraße, an der Karl-Marx-Allee dann vielleicht um diesen Kaffee oder um diese Schokolade gestrichen bin und konnte sie mir nicht kaufen, weil ich das falsche Geld nicht hatte. Und ich denke, es ist uns so ein Stück im Herzen geblieben auch. Und ich meine, es betrifft uns schon in der Gemeinde, wenn es auch Dinge sind, die in der Gemeinde keinen Ursprung haben. Und es sind aber Dinge, die wir uns in unserer Zeit auseinandersetzen, wenn einer ums Überleben kämpft, dann hat er dieses Problem vielleicht nicht. Die Geldliebe und die Selbstliebe. Ja, wenn vielleicht jemand so ein bisschen Zugang zu sozialen Medien hat, der kennt das, dass es da die Versuchung gibt, dass dich viele Leute mögen. Und dann tun sie das kund mit so einem Mausklick. Gefällt mir, ja, mag ich und ich folge dir. Und das kann auch ein Stück Sucht werden, dass ich damit, was ich tue und lasse, dass ich mich danach ausrichte, was andere Leute über mich denken. Und ja, Selbstliebe, wie ist das, wenn ich diese Bestätigung nicht bekomme? Dann geht es mir vielleicht ganz schlecht, dann bin ich unleidisch. Täglich können wir Beispiele lesen von Lieblosigkeit, wo über Menschen berichtet wird, die sich ihrer Verantwortung entziehen. Vielleicht, weil dieses Medium sich besser verkaufen lässt, wenn schlimme Geschichten drinstehen. Aber ja, es ist ja wieder ein Beispiel, dass man sieht, ach ja, man kann auch so leben, ne? Wenn man sowas hört. Und ja, aber sind Menschen glücklicher, die zuerst an sich selbst denken? Die sich ihr Vergnügen, ihr eigenes Vergnügen in den Vordergrund stellen? Ich denke, wir sind herausgefordert manchmal. Also zumindest kann ich das von mir sagen. Ich kenne natürlich Leute, die da viel extremer noch damit leben. Und wenn ich so manchen Kollegen vielleicht auch sehe, dann bin ich froh, dass ich auch was anderes noch habe. Ich glaube, es macht nicht wirklich glücklich, weil wenn ich die eine Reise habe, Abenteuerurlaub dort, dann kann man ja auch noch dahin fahren und dann braucht man wieder die nächsten 5.000 Euro, um da zu bezahlen. Na, das ist immer nur vorübergehend. Und manchen, kennt ihr vielleicht, die fühlen sich auch permanent zu kurz gekommen. Dann denkt man immer, ja, ich krieg's nicht so richtig, was mir zukommt. Ja, und da sagt der Herr, sagt was ganz anderes, macht das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen. Lebt in Gottes Gerechtigkeit und er wird euch all das geben, was ihr braucht. Macht das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen. Lebt in Gottes Gerechtigkeit und er wird euch all das geben, was ihr braucht. Das ist vielleicht unsere Ausrüstung gegen diese Punkte, die hier oben gelb stehen. Das habe ich ganz vergessen hier zu drücken. Ist das unsere Ausrüstung statt des Hundeschlittens, dass das Reich Gottes unser wichtigstes Anliegen ist und das Versprechen Jesu, dass wir den Rest bekommen, was wir brauchen. Dann habe ich hier noch herausgenommen, die eine Form der Gottseligkeit haben, deren Kraft aber verleugnen. Und ich habe mich gefragt, wie weit reicht mein Vertrauen in Gottes Kraft? Ja, ich bin Sonntag hier und nächsten Sonntag auch und vielleicht auch Mittwoch noch. Reicht mein Gottvertrauen weiter, als dass ich der Gewohnheit nach im Gottesdienst sitze? Ich bin manchmal erstaunt in der letzten Zeit, wie Gott mich auch beschenkt hat, in einer Weise, wo ich sage, ja, mal schauen. Also, möchte erzählen, ich bin ja im Elternvertreter bei uns an der Schule, christliche Schule, und da ist zum Elternabend gibt's eine Andacht. Und es ist aber nur ein Teil der Eltern, könnten so eine Andacht machen. Also eher vielleicht ein Drittel oder noch weniger der Familien, denen man so eine Andacht geben möchte. Ne? Und das letzte Mal habe ich dann also vor dem Elternabend telefoniert von einem zum anderen und Klaus war wieder ein bisschen spät dran und das hatte jeder einen Grund, warum das nicht ging. Und ich möchte auch keinen zwingen, weil ich meine, wenn einer eine Andacht hat, dann braucht er auch eine Botschaft vom Herrn. Das ist nicht, dass er es macht, damit irgendwas gesagt wird. Und habe ich das dann selber gemacht, obwohl ich das ja nicht gut finde, wenn ich es immer mache. Ne? Und letzte Woche dachte ich, oh, Ferien kommen und nach den Ferien nächster Elternabend. Es ist doch Gottes Schule und ist doch auch des Herrn Andacht. Und Herr, du weißt doch, wer das machen soll. Kannst du nicht jemand schenken, der das weiß, dass er das macht, dass ich da nicht noch rumtelefoniere, sondern mach doch, sag's doch dem einfach, der es machen soll. Ja, und es hat sich ergeben, ich habe am Freitag angerufen und die erste Telefonnummer funktionierte nicht und bei dem zweiten war jemand dran und sagte, ja, ich mach das. Ich war so betroffen. Schön. Wie weit reicht mein Gottvertrauen? Das ist ja so ein kleines Stück, ne? Das wäre die Welt nicht untergegangen. Aber ich sage, danke, Herr, du bist da. Wie viel Veränderung traue ich Gott zu? In meinem eigenen Leben, in meiner Umwelt? Traue ich Gott zu, dass er mich verändert? Traue ich Gott zu, dass er Dinge ändert, die eingefahren sind? Dass ich es nochmal angehe, mit Gottes Hilfe? Und wie geht es zwischen Gott und mir, wenn mal was nicht nach meinem Willen gelaufen ist? Wenn Gott mal was anders gemacht hat, als wie ich mir es gedacht habe? Kann ja auch vorkommen. Was mache ich dann? Was ist dann mein Gedanke über Gottes Kraft? Ich habe gefunden von Dietrich Bonhoeffer, er hat geschrieben, ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage so viel Widerstandskraft geben will, wie wir brauchen. Aber er gibt sie nicht im Voraus, damit wir uns nicht auf uns selbst, sondern auf ihn verlassen. Hier taucht der Widerstand wieder auf. Ne? Ein drittes habe ich noch mit. das ist dieses Aufschneiden, dieses Rumgeprotze. Ne? Die Menschen werden sein, prahlerisch, hochmütig, Lästerer, undankbar, unversöhnlich, Verleumder, Verräter, unbesonnen, aufgeblasen. Wir erleben Großspurigkeit und Übertreibung sind alltäglich geworden. Das ist so üblich. Also hier vielleicht nicht, aber wenn wir gerade mal nicht hier sind. Richtig, es scheint richtig und okay, was nützlich ist und nicht das, was wahr ist. Und das höchste Ziel ist oft, den anderen fertig zu machen. Also vielleicht hier nicht, in diesem Raum, ne? Aber was uns so die Woche über begegnet oder was wir so hören. Und wir treffen politische Gruppierungen, die behaupten, dass sie für christliche Werte stehen. Und wenn wir aber sehen, wie sie vorgehen, und das möchte ich hier mal sagen, dann ist das überhaupt nicht christlich. Dann schüren sie nämlich Hass und bringen die Leute gegeneinander auf und sehen das Gift der Lüge ganz bewusst, um eigene Macht und eigenen Vorteil zu gewinnen. Und dann werden Leute, die eigentlich entfernt werden müssten, die bleiben da, einfach um der Leute willen, denen das gefällt. Und ja, es ist schade, wenn auch dort irgendwie ja der Name Jesu fällt oder Leute sich verführen lassen dorthin. Weil ich meine, wenn man für die Werte Jesu steht, dann muss man das am Handeln, an ihren Werken muss man das auch erkennen. Wir sehen, das erleben Christen, die einander nicht vergeben können. Und wir sehen Gemeinden, die auseinanderbrechen. Also ich denke, diese Dinge, die kommen uns ziemlich nah auch. Paulus hat es dem Timotheus geschrieben, unversöhnlich, unbesonnen, aufgeblasen, Verleumder, hochmütig. Was mache ich damit? Habe ich da auch eine Ausrüstung? In Depot, von dem ich leben kann? Ja, das ist interessant, ne? Wir haben das vorhin gesungen. Das Lied, was auch auf diesen Römer 8 Stelle aufsetzt. Und ich denke, für den Christen, wenn er dort mitmacht, dann könnte es sein, dass es vielleicht die Angst ist. Na, und wenn ich einen Halt habe, wenn ich so ein absolutes Vertrauen zu Gott habe, dass er da ist und dass er das richtig macht und dass er für mich einsteht, dann brauche ich mich dort doch nicht zu bemühen, dort irgendwelche Mittel zu gebrauchen oder irgendeinen Hass zu sehen und irgendjemand fertig zu machen, über irgendjemand schlecht zu reden. Also Psychologen sagen, so ein Lästern, das kommt daher, weil man selber ein bisschen größer werden will, ne? Und dann überhebt man sich so ein bisschen über den. Aber wie schnell geht das? Wie schnell ist man dabei? Ich hatte ja auch schon mal über Lästern gesprochen. Das sind ja alles so Dinge, von denen man sagt, ja, aber man muss doch wohl mal sagen dürfen. Na, das ist nicht falsch, ne? Aber es ist nicht immer gut, das zu sagen. Nicht kann man sagen, ja, alles ist gut, aber nicht alles ist gut. Manches ist richtig, aber nicht alles ist gut gesagt zu werden. Wenn Gott für uns ist, wer könnte dann gegen uns sein? Er hat nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern ihn für uns alle ausgeliefert. Wird er uns dann noch irgendetwas vorenthalten? Wer wird es wagen, diese Auserwählten Gottes anzuklagen? Gott selbst erklärt sie ja für gerecht. Wer kann sie verurteilen? Jesus Christus ist doch für sie gestorben, ja noch mehr. Er ist auferweckt und sitzt an Gottes rechter Seite und tritt dort für uns ein. Wer kann uns da noch von Christus und seiner Liebe trennen? Bedrängnis, Angst, Verfolgung, Hunger, Kälte, Lebensgefahr das Schwert des Henkers? Wer wird es wagen, die Auserwählten Gottes anzuklagen? Wir wollen da sehr vorsichtig sein. Wie schnell sind wir dabei, uns einander anzuklagen? Der Herr warnt uns durch Paulus vor den Gefahren unserer Zeit. Wenn das alle so machen, alle es besser wissen, meckern über das, was nicht gefällt, wir sind so schnell dabei. Ja, hier noch ein drittes Mal. Ne? Was die menschliche Natur erzeugt ist offensichtlich. Epheser 5, Vers 16 bis 23. Ich habe hier in der Regel die NEÜ liegen. Sexuelle Unmoral, Unsittlichkeit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindseligkeit, Streit und Eifersucht, Zornausbrüche, Intrigen, Zwistigkeiten, Spaltungen, Neidereien, Saufurgien, Fressgelag und ähnliche Dinge. Ich warne euch, wie ich das schon früher getan habe, schreibt Paulus. Wer so lebt, wird in Gottes Reich keinen Platz haben. Das ist mir immer so eindrücklich, diese Mahnung der Schrift an so vielen Stellen für die Einheit der Gläubigen auch. Und wir sehen einmal hier im Timotheusbrief, dort könnte man sagen, ja, es betrifft die Welt, es betrifft alle, unser Umfeld. Hier im Epheser, dort ist es ziemlich klar, dass es die Gemeinde betrifft oder die Christen betrifft. Wer so lebt, wird in Gottes Reich keinen Platz haben. Da stimmt was nicht mit eurem Glauben, wenn wir miteinander nicht klarkommen. Doch die Frucht, die der Geist wachsen lässt, ist Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Das ist Gottes Geist, der es uns in uns wachsen lässt. Wenn ich mir bewusst werde und wenn ich es nicht vergesse, was der Herr für mich getan hat und wie es um mich aussah, dann müsste ja meine Überheblichkeit verschwinden. Ja, da vergesse ich es viel zu oft. Der heutige Bibeltext enthält 19 Zeitzeichen, also Merkmale unserer Zeit. Wir haben das überflogen. Ihr könnt ja noch zu Hause nachdenken, was da noch für Mittel und Wege und Methoden nützlich sind, dem zu entkommen. Wir haben gesehen, dass manches uns sehr bekannt vorkommt. Also mir ging es zumindest so. Wir können uns darüber zwar beklagen, aber wir werden das nicht abschaffen können, dass wir dem begegnen. Aber wir können den Herausforderungen entkommen, in Gottes Kraft, in der Leitung seines Geistes. Und Gott möchte, dass wir dem widerstehen. Denn der Herr hat ja bezahlt für jeden von uns mit seinem Leben. Und jeder, der den Preis annimmt, der hat doch neues Leben. Und er ist Bürger, hat ein Bürgerrecht im Himmel. Und ja, da kann das doch hier nicht mehr so wichtig sein, dass man dann hier so einen Quatsch machen müsste. Wir haben ein Bürgerrecht. Jeder, der zu Jesus gehört, ist Himmelsbürger. Ja, und Gottes Geist befähigt zum Widerstand gegen diese 19 Zeitzeichen. Widerstand in harten Zeiten hatte ich auf die erste Folie geschrieben. Ich habe noch ein Video mit von einer Frau. Bist du jetzt schon umgeschalten? Ja, nee, mach mal noch nicht. Das Foto würde ich gerne noch sehen. Genau. Kennt ihr das Foto? Es geht um dieses Mädchen da in der Mitte. Die ist 9 Jahre alt und das Dorf, wo sie wohnt, das war ein paar Tage im Krieg gewesen. Da hatten die Kämpfer, die Feinde hatten sich da Tunnel gegraben, waren in das Dorf gekommen und das war rausgekommen. Und die südvietnamesische Regierungsarmee hat dann die nordvietnamesischen Kämpfer bekämpft mit Bomben und mit Napalm. Und die Zivilisten standen dazwischen und die Kinder hier sind durch das Napalm da durch und ihr hat es die Kleidung verbrannt. Und so ein Armeefotograf, die waren da gerade vor Ort und mit diesem Bild hat Auswirkungen gehabt, dass die USA dann in Widerstand sehr stark wurde in der Öffentlichkeit, diesen Krieg fortzuführen. Hat zur Folge gehabt, dass die Kommunisten dann das ganze Land übernommen haben, weil sie sich die Amis da zurückgezogen haben. Aber es ist auf der anderen Seite dann auch ein langjähriger Krieg beendet worden. Ja, und ja, mit diesem Bild, ja, das hat dort maßgeblich dazu beigetragen, auch die öffentliche Meinung zu ändern. Und weiß nicht, wer es weiß, die Frau, die ist Christin geworden im Nachhinein. Und sie ist einem Mann begegnet, der der Meinung war, er war an diesem Bombeneinsatz dort beteiligt. Und da war sich ganz sicher, also sie konnte das nicht feststellen und man kann das auch nicht in den Reporten sehen, aber er war sich sicher, dass er dort mitgeflogen ist. Und er hat Wert drauf gelegt und hat den Zettel durchgegeben, ob sie ihn vielleicht mal sehen möchte, ob er sie treffen kann. Und sie haben sich getroffen und sie hat sich gefreut, dass sie ihm vergeben konnte. Das ist so ganz anders, was der Herr macht, als diese 19 Dinge, die wir gelesen haben. Und jetzt kann sie das vielleicht noch einspielen. Sie war ja letzte Woche in Deutschland. Ich habe das leider erst zu spät mitbekommen. Und in Dresden hat sie den Dresdner Friedenspreis bekommen, weil sie sich sehr für Versöhnung einsetzt. Auch weltweit setzt sie sich ein dafür, für Frieden und für Versöhnung, dass sich Menschen versöhnen.
People, they don't know my name, but most of them, they know.
Und dann war noch eine Lesung, da hätte man sie begegnen können, aber ich, wie gesagt, ich wusste es nicht. Also der Text, das Video ist, glaube ich, Englisch, aber da ist ein deutscher Untertitel drunter. Du hast noch ein Problem? Vielleicht ist ja in meinem Herzen auch Bitterkeit oder Wut oder irgend sowas, was noch bereinigt werden müsste.
I am Kim Phuc Phan Thi.
Ich
Maybe
bin Kim Phuc.
People they don't know my name, but most
Ach, ihr könnt,
of them they
die
know.
Leute wissen vielleicht nicht, wer ich bin.
They call me the girl
und die meisten
the
kennen mich als das Mädchen auf dem Bild.
The picture was taken in June 8, 1972 in the Vietnam War.
Das Bild wurde 1972 aufgenommen im vietnamesischen Krieg.
In South Vietnam. I just cried because I was 9 years old. I didn't know anything else but cry. My burn got healed, but
meine Verbrennungen
I still
heilten,
have a lot of scars.
Aber ich habe noch viele Narben in meinem Körper.
And not only scarred, but the pain
und nicht nur Narben, sondern auch immer noch Schmerzen, denn die Wunden waren sehr tief.
Certain movement is cause me so much pain.
Wenn ich mich schnell bewege, habe ich immer noch viele Schmerzen
trauma,
und das ist schwer für mich.
And fearful and but right now I can see a miracle happen to
me. Ich habe Albträume und Angst.
As soon as I open my heart to accept Jesus Christ as my personal savior. I'm not longer with fear, bitterness and anger.
Aber es ist ein Wunder geschehen. Ich habe jetzt keine Angst, keine Bitterkeit mehr. Und ich lernte, andere Menschen zu lieben, besonders meine Feinde.
And so I want to share with reader, everyone, can be in a fire road.
Jeder von uns steht mal unter Beschuss.
But they have hope. Like I have hope in my life.
Aber ich habe Hoffnung in meinem Leben. Na gut, der Computer war wohl ein bisschen überlastet. Tut mir leid. Ja, sie ist so, also wie gesagt, ich habe sie leider nur nicht persönlich treffen können. Sie macht so einen friedlichen Eindruck und strahlt so eine Liebe und so eine Freundlichkeit aus, wenn man das sieht. Und kann sich gar nicht vorstellen, dass sie so ein Leid erfahren hat. Und Jesus hat ihr Schicksal so geändert, dass sie zwar die Wunden an ihrem Körper noch trägt, aber ihr Herz ist geheilt. Und deswegen, heute ist vielleicht Gelegenheit, wenn was in dir ist, dass du es in Ordnung bringst. Dass, sag dem Herrn, hilf mir zu vergeben. Oder ja, ich möchte mit jemand aussprechen, Herr, du bist gestorben für meine Schuld, für seine Schuld. Und ja, das soll einfach deinem Werk nicht entgegenstehen. Wir wollen nicht vergessen, mein Feind, es ist nicht der Mensch, der mir gegenübersteht, sondern es ist der Teufel, wir haben es gelesen. Ja, bitten wir den Herrn, wo wir gebunden sind, durch Mächte, durch Hass, durch Eigensinn, durch durch Eigensucht, dass er uns frei macht. Wollen wir das abgeben beim Herrn, diese Bindung, diese Last, die uns so aufliegt.